Grenzenlos hören, Bayern 2. Katholische Welt, Glaube und Leben. Immer sonntags ab 8 Uhr.
Was gibt es denn da zu lachen, wird so manch einer denken. Humor in der Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen? Für viele Menschen ist die Vorstellung, im Angesicht des Todes lachen zu können, nur schwer nachvollziehbar. Da gibt es doch wirklich nichts zu lachen.
Natürlich nicht. Krankheiten und der Tod, da vergeht einem das Lachen. Doch wie sagt das Sprichwort? Humor ist, wenn man trotzdem lacht, trotz Krankheit und Tod? Oder muss man vielleicht sogar sagen, Humor, gerade weil wir krank werden und sterblich sind?
Ja, denn Humor ist eine Fähigkeit, ist eine Gabe, den Schwierigkeiten und eigenen Unzulänglichkeiten im Alltag und im Leben mit Gelassenheit zu begegnen. Humor ist mehr als einfach nur Witze machen. Humor entfaltet seine wohltuende Wirkung oft gerade dann, wenn es Menschen nicht gut geht.
Der Sozialarbeiter und Theaterpädagoge Werner Gruber ist seit 2001 im Raphael-Hospiz in Salzburg tätig. Dort ist er zuständig für die psychosoziale Unterstützung schwerkranker und sterbender Menschen und deren Angehöriger. Außerdem koordiniert er die Einsätze der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz. Gerade die Arbeit im Hospiz brachte ihn dazu, sich intensiv mit dem Thema Humor zu beschäftigen.
Humor ist viel mehr als Witz und Komödie. Humor ist eine Lebenseinstellung. Humor ist eine Kraftquelle. Humor hat eine Ventilfunktion. So ist es vielleicht am besten zu erklären. Nicht nur das Weinen, das kennen wir ja, kann einer tiefen Emotion ein Ventil geben, sondern auch das Lachen kann das. Und wenn jemand sein ganzes Leben lang humorvoll war, dann ist er das auch in dieser Zeit. Und wir müssen uns nicht verstecken oder wir müssen uns auch nicht fürchten, diesen Humor auch anzuwenden oder zuzulassen. Natürlich dürfen wir nicht erwarten. Ja? Sterben ist nicht lustig, überhaupt keine Frage. Aber eine Patientin von uns zum Beispiel hat einmal gesagt, es war so schön, wenn ich schon sterben muss, dann möchte ich wenigstens mit Vergnügen sterben. Also sie hat das so schön formuliert. Sie war ausgesöhnt mit ihrer Situation und hat ganz fix für sich beschlossen, ich werde jetzt diese Zeit, die ich noch zur Verfügung habe, mit einer guten Lebensqualität leben. Und da war das Lachen und die Lebensfreude einfach ein Teil davon.
Auffallend ist, dass Menschen, die krank sind, durchaus selbst sehr humorvoll sein können, auch im Wissen um den absehbar bevorstehenden Tod. Gerade dann, wenn der Humor immer schon eine charakteristische Eigenschaft eines Menschen war, verliert er ihn in der Regel nicht in seiner letzten Lebensphase.
Herr Moritz ist 84 Jahre alt. In letzter Zeit ist er sehr schwach auf den Beinen. Sein Herz ist krank und er braucht immer mehr Hilfe im Alltag. Eines Tages sagt er zu seinem Sohn, der ihm bei der morgendlichen Pflege behilflich ist, »Ich glaube, mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen.«
Herr Moritz zeigt mit seinem amüsanten Spruch, dass er sich vom Sterben, das unweigerlich auf ihn zukommen wird, nicht niederdrücken lassen will. Sein Humor hilft ihm dabei. Im Humor sterbenskranker Menschen zeigt sich in gleichem Maße Ergebenheit und Erhabenheit. Menschen ergeben sich in die Situation des Sterbens. Sie wehren es nicht mehr einfach ab. Aber zugleich erheben sie sich mit Hilfe des Humors aus ihrer leidvollen Situation.
Man hat sehr viel mit Ängsten zu tun und Ängste sind ja ganz ein wichtiges Gefühl und Ängste können wir nicht verhindern oder vertreiben, aber man kann Gegenkräfte entwickeln gegen die Angst, damit diese Angst nicht zu viel Macht über uns hat. Und gerade in so einer Situation kann der Humor helfen, einen Abstand, eine Gegenkraft zur Angst herzustellen, damit man eine schwierige Situation wieder etwas leichter empfinden kann, dass man eine Distanz herstellt und etwas erträglicher wird, was eigentlich nicht auszuhalten ist.
Wer krank ist, ist abhängig. Abhängig von der Erkrankung, abhängig von Ärzten, von Pflegenden, von Angehörigen, von all denen, die das noch können, was man selbst nicht mehr kann. Abhängig zu sein, gibt einem nicht gerade ein Hochgefühl. Und so kann der Humor helfen, dieses Gefälle auf den Kopf zu stellen. Humor fördert Beziehungen, weil bisher Unaussprechliches plötzlich benannt wird, dadurch greifbarer und verstehbarer wird.
Es ist ja sehr, sehr oft, dass Patienten in einer Situation sind, die für sie ja unerträglich ist, die mit Scham erfüllt sind. Und da kann Humor einer Sprachlosigkeit wieder eine Sprache geben. Ja, wenn zum Beispiel eine 95-jährige Frau die inkontinent ist und dann zur Schwester sagt, liebe Schwester, sehen Sie auch, meine Blase ist 95 Jahre alt. Ja? Und plötzlich relativiert sich das und man bekommt eine andere Dimension zu einer für diese Dame eher tragischen Situation. Ja?
Gegen ihre fortschreitende Erkrankung ist sie machtlos. Indem sie sich über die durch die Krankheit hervorgerufenen Missgeschicke und Unfähigkeiten lustig macht, verändert sie die Wirklichkeit. Mit einer solchen Äußerung lebt sie die Weigerung, mit der Erkrankung übereinzustimmen, mit ihr deckungsgleich zu werden. Damit zeigt sie ihre geistige Überlegenheit und erkennt gleichzeitig die körperlich wirkende Übermacht der Krankheit an.
Aber Humor kann auch helfen, etwas wieder auf den Kopf zu stellen. Ein Patient ist ja auf Hilfe angewiesen. Ja? Das ist ja tragisch, dass Dinge, die er sein ganzes Leben lang selber organisieren konnte, dass dafür plötzlich andere Leute verantwortlich sind. Und wenn dann ein Patient die Schwester, die Krankenschwester fragt, was der Unterschied zwischen einem Tumor und einer Krankenschwester ist, und die Schwester keine Ahnung hat und der Patient sagt, ein Tumor kann gutartig sein, ja, dann ist es ein verzweifelter Versuch, dieses Patienten einfach eine Ordnung wiederherzustellen.
Die Abhängigkeit ist für einen Moment vergessen. Der Patient kann seine Unterlegenheit für einen Augenblick in den Hintergrund treten lassen. Versteht die Krankenschwester, was eigentlich hinter diesem Witz steckt, dann kann Vertrauen entstehen. Humor kann helfen, Sprachlosigkeit zu überwinden und dem zunächst unaussprechlichen Ausdruck verleihen. So erklärte er ihr später: Sie sind meine Verbündete im Leid. Diese ganze Betroffenheit ist nämlich nicht zum Aushalten.
Humor kommt ja aus dem Lateinischen humoris, und das heißt erfließen. Ja, und Humor kann Aufgestautes wieder zum Fließen bringen. Ja. Gefühle sind wieder im Fluss. Ja. Humor und Lachen sind ja Ressourcen, die für Unterstützung sorgen können. Humor schafft Distanz oder schafft Nähe, je nachdem, was ich gerade brauche. Manchmal ist Distanz einfach wichtig. Mit Humor kann ich auch etwas auf Distanz halten. Ja? Einen Witz erzählen, da brauche ich mich nicht damit auseinandersetzen, was mich jetzt vielleicht tief betrifft. Aber Humor kann auch Nähe herstellen. Humor schafft Vertrauen. Es fließt Emotion, aber es fließt auch die Kommunikation zwischen zwei Betroffenen und es entsteht Vertrauen.
Frau Lang liegt auf der Palliativstation und hat begonnen, ihre Bestattung zu regeln, da sie mit ihren Kindern nur wenig Kontakt hat. Sie möchte sich verbrennen lassen und sagt dann ganz unvermittelt zu einer Pflegerin: »Und am liebsten würde ich meine Asche auf dem Aldi-Parkplatz verstreuen lassen.« Die Krankenschwester ist erstaunt und fragt nach dem Grund. »Ganz einfach«, antwortet Frau Lang, »dann bin ich mir sicher, dass Sie mich wenigstens einmal die Woche besuchen kommen.«
Der mangelnde Kontakt zu ihren Kindern belastet Frau Lang. Um den Schmerz darüber aushalten zu können, greift die alte Dame zum Mittel des Humors. Hierdurch gewinnt sie Distanz zu ihrer seelischen Not. Der entstehende Abstand erleichtert und lässt durchatmen. Der Humor ist eine Kraftquelle, um etwas, was eigentlich nicht auszuhalten ist, in irgendeiner erträglichen Form verarbeiten zu können.
Wer sich seinen Humor auch oder gerade in schwierigen Zeiten bewahren kann, der verhöhnt damit die Macht einer unerträglichen Lebenssituation, verhöhnt gar die Macht des Todes. Wer mit dem Sterben und dem Tod humorvoll spielerisch umgehen kann, relativiert seine Gewalt. Vielleicht muss man auch lachen, um nicht am Weinen zu ersticken. Wer über Humor verfügt, ist den Anforderungen des Lebens in der Regel besser gewachsen. Das gilt natürlich auch für alle, die in der Begleitung und Pflege schwerkranker Menschen tätig sind. Werner Gruber erinnert sich gern an einen Dialog mit einer älteren dementen Dame, die, gefragt nach ihrem Befinden, stets ihre Beschwerden aufzählte.
Mein Kopf, mein Bauch, mein Knie, Sie wissen, das Alter und so. Und eines Morgens, also keiner hat sie mehr hören können, alle waren schon irgendwie genervt von ihr. Und eines Morgens habe ich sie getroffen und habe zu ihr gesagt, na, Frau Meier, gibt's heute einen Körperteil an Ihnen, dem es gut geht? Und sie wollte schon wieder loslegen. Dann schaut sie mich an und sagt, Sie sind mir aber einer. Und für einen kurzen Moment war sie aus ihrem Trott ausgestiegen. Und das sind so diese kleinen Distanzen, die plötzlich den Blick auch auf andere Dinge frei machen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Schöne, wenn man diesen Humor achtsam einsetzt. Natürlich gehört auch sehr viel Empathie dazu. Man muss auch hinspüren, ob das jetzt passt oder nicht.
Humor stellt vieles auf den Kopf, verdreht, hinterfragt und verändert. Der Wiener Psychiater und Neurologe Viktor E. Frankl meinte gar, dass nichts mehr geeignet ist, Distanz zu schaffen, als der Humor. Mit dieser Fähigkeit werden schwierige Situationen entzerrt, Sprachlosigkeit wird durchbrochen und Abstand geschaffen zu Belastungen. Adäquat eingesetzter Humor unterstützt eine angstfreiere und offenere Kommunikation. Humor hat gerade da, wo das Sterben nahe kommt, den Effekt, den Beteiligten gut zu tun.
Heike Walper arbeitet als Pflegefachkraft seit 12 Jahren im Christophorus-Hospiz in München. Seit 5 Jahren leitet sie die Station. Die Erinnerung an eine Patientin lässt sie heute noch schmunzeln. Die Dame war sehr unruhig, ist immer wieder aufgestanden, obwohl sie schon sehr schwach war. Sie wollte auch unbedingt wieder in den Garten hinaus und nach vielen regnerischen Tagen schien endlich die Sonne. Heike Walper fuhr die Patientin im Rollstuhl in den lang ersehnten Garten.
Sofort hatte sie im Rollstuhl sitzend eine große Ruhe, hat irgendwie entspannt ausgesehen, hat gelächelt. Und für mich war die Situation so, dass ich sie gern allein lassen wollte, weil sie hat sich dann auch mit irgendwelchen Blumen beschäftigt und ich bin dann gegangen. Und als ich eine Viertelstunde später wiederkam, sie hatte zwar eine Glocke, aber sie hat nicht geklingelt, lag sie im Gras und zwar mit dem Gesicht im Gras aus dem Rollstuhl rausgerutscht. Und ich habe dann gesagt, ups, was ist denn passiert, was ist denn jetzt los? Und dann hat sie ganz laut gerufen, ich beiße gerade ins Gras, sehen Sie das nicht? Und jetzt helfen Sie mir doch mal.
Die Patientin hatte sich aus dem Rollstuhl rutschen lassen, um eine Blume auf der Wiese besser betrachten zu können. Doch das war ihr nicht gelungen und so lag sie bäuchlings im Gras. Heike Walper setzte sie zunächst in der Wiese auf.
Und die weitere Szene war dann, dass wir gemeinsam auf der Wiese saßen und sie hat das sehr genau auch verstanden, dass das jetzt gerade ziemlich komisch im Zusammenhang ist und hat es dann noch 2-3 Mal wiederholt, dass sie jetzt fast ins Gras gebissen hätte.
Sprichwörtlich geworden ist der Ausdruck vom Ernst des Lebens. Angesichts des Todes verschärft sich der Ernst des Lebens augenscheinlich. Doch Ernst ist nicht das Gegenteil von Humor. Der Humor wurzelt im Ernst. Der Ernst weiß um die Tragik und Ausweglosigkeit einer Situation. Der irische Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw formulierte es einmal so:
Das Leben hört nicht auf, komisch zu sein, selbst wenn Menschen sterben. Ebenso wie es eine ernste Angelegenheit bleibt, selbst wenn Menschen lachen.
Der Humor, eilt er zum Ernst des Lebens hinzu, ergänzt er ihn, benennt die Misere, verzichtet auf Ausflucht und Beschönigung. Weil der Humor alles durchschaut und sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt, bejaht er die Situation. Er weiß um die Bedrohung, stellt sich ihr aber aus einer tief eingewurzelten Lebensfreude heraus.
Humor ist für den Patienten ganz, ganz wichtig. Wenn er merkt, dass er eine Distanz zu seiner Betroffenheit, zu seinem schweren Schicksalsschlag herstellen kann und wenn es nur für einen Moment ist, wo er wieder Hoffnung oder eine Leichtigkeit erlebt, dann ist es für den Patienten was Wunderbares.
Um Leichtigkeit und freudvolle Momente kümmern sich in vielen Kliniken auch die sogenannten Klinik-Clowns. Die Idee der Clowns-Visiten im Gesundheitsbereich entstand Mitte der 80er Jahre in den USA. Michael Christensen, der seit 1986 mit Clown Care Klinik-Clowns in Kinderkliniken der USA bringt, ist der Begründer einer weltweiten Bewegung. Was anfangs nur für Kinder gedacht war, weitete sich schnell aus. Denn, so stellte man bald fest, Clowns tun auch Erwachsenen gut.
Ende 1997 wurde der gemeinnützige Verein Klinik Clowns Bayern e.V. gegründet. Seit 1998 führt Klinik Clowns Bayern e.V. regelmäßige Visiten professioneller Clowns in bayerischen Kinderkrankenhäusern und Seniorenheimen durch. Mittlerweile erweitern regelmäßige Einsätze in Einrichtungen für behinderte Menschen, auf geriatrischen und gerontopsychiatrischen Klinikstationen, Stationen für schwerkranke erwachsene Patienten und Palliativstationen und in Hospizen das Tätigkeitsfeld.
Miriam Brenner und Luitpold Klassen sind Clowns, Klinik-Clowns. Neben Kinderkrankenhäusern und Seniorenheimen besuchen sie auch regelmäßig das Christophorus-Hospiz in München. Als Clowns eindeutig erkennbar an der roten Nase ziehen sie als Professor Dr. Lupino und Dr. Lilo Musi von Zimmer zu Zimmer. Doch was machen Clowns in den Zimmern schwerkranker Menschen?
Es geht nicht um oberflächlichen Spaß, den man dann miteinander hat oder den man vielleicht auch bringt ins Zimmer, sondern es geht um Emotionen, um alle Emotionen, die letztendlich dann auch da sind oder die vielleicht schon im Zimmer sind, die man aufgreift, die man vielleicht auch wandeln kann, natürlich. Also wenn jemand sehr traurig ist und man berührt die Menschen einfach auch mit Geschichten, mit einem Lied oder einfach auch nur da zu sein und dass man dann ein Lächeln zum Beispiel zurückbekommt.
Aber eben das Lächeln, nicht nur, aber auch das Gefühle, die da sind und wenn es auch schwere sind, dass die aufgebrochen werden und dass ein Mensch auch dazu noch fähig ist, sich selber zu spüren und dann auch berührt ist von sich. Um das geht's, dass man die Gefühle aufrüttelt, welche auch immer da sind.
An diesem Nachmittag besuchen sie Gabriele Groß im Hospiz. Als die beiden Clowns bei ihr eintreten, will die 72-Jährige unbedingt ihre Nichte anrufen. Findet aber die Telefonnummer nicht.
Und das ist auch nichts gestellt. Das heißt, man nimmt sich nicht vor, man macht jetzt irgendetwas da drin, spielt und dann klatschen die und dann geht man wieder raus, weil man weiß ja nicht, was da drin los ist. Und man kann auch das, was in dem einen Zimmer passiert, nicht in das nächste mit reinnehmen, weil da ist wieder was ganz was anderes. Also das heißt, man sollte sich von Zimmer zu Zimmer neutralisieren und dann geht's wieder von neu los.
Dann können wir schon mal proben.
Ja, das stimmt, ja.
Damit wir das auch richtig können, oder?
Ja, und stimmen vor allem, wenn das jetzt eine Live-Schaltung ist, zunichte.
Ja.
Dann wollen wir auch, dass das schön klingt.
Und Sie singen mit?
Wir können ja nicht singen.
Aber wir auch nicht. Oder?
Ihr könnt singen.
Gemeinsam.
Ich bin sicher, dass ihr singen könnt.
Aber zuhören können Sie.
Zuhören kann ich.
Das ist nämlich wichtig für jemanden, der singt, dass es auch jemand gibt, der zuhört.
Dann sucht Frau Groß ihre Brille. Die Clowns beginnen mit ihr zu suchen. Inzwischen kommt eine Mitarbeiterin des Hospizes mit der Telefonnummer der Nichte. Frau Groß ruft sie an, will ihr unbedingt den Besuch der Clowns mitteilen.
Sabine, ich habe hier hohen Besuch in meinem Haus.
Hohen Besuch?
Die beiden Clowns aus Puchheim. Wie sieht's aus, kommst du her? Und die singen hier live, die zwei
ja,
für
ja.
euch.
Und auch durchs Telefon.
Mhm. Auch durchs Telefon, soll ich sagen.
Was singen wir denn?
Ihr sollt mal singen.
Ja, das mit dem Rindvieh vielleicht.
Das mit dem Rindvieh?
Ja.
Na. Nee? Das mit den Gedanken finde ich total schön.
Das mit den Gedanken?
Ja.
Okay.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Schon Viktor E. Frankl wies darauf hin, dass Humor in Pflege, Beratung und Therapie an Bedeutung gewinnt. Humor kann helfen, sich mit belastenden Ereignissen auseinanderzusetzen. Lachen unterstützt erwiesenermaßen das Immunsystem, stärkt Herz und Kreislauf. Lachen fördert richtiges Atmen, lindert Schmerzen und kann neuen Lebensmut geben. Für Frau Groß ist der Besuch der Clowns Lilo und Lupino jedenfalls etwas, das ihr gut tut und Freude macht.
Ich weiß nicht, Sie sind vom Jahr oder sowas, standen Sie bei mir vor der Tür. Sie beide und haben sich vorgestellt und haben gesagt, Sie kommen mich besuchen. Sie sind Lilo und
Lupino.
Und dann habe ich Sie reingebeten und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und daraus ist jetzt so eine kleine Freundschaft geworden.
Die beiden Clowns verabschieden sich von Frau Groß. Ein paar Minuten später stehen sie bei Otto Wenzel vor der Tür. Ob sie wohl eintreten dürfen? Ist Herr Wenzel gerade jetzt empfänglich für den Besuch von zwei Clowns? Doch Lilo und Lupino wissen, je authentischer sie ihrem Gegenüber im Hier und Jetzt begegnen, desto leichter findet Humor seinen Platz mit all seiner Kraft. Auch unter schwierigen Umständen.
Herr Wenzel, grüß dich. Darf man kurz reinkommen zu dir?
Zum Ende ihres Besuchs verabschieden sich die Clowns mit einem Lied.
Otto, wir lassen dir das Lied noch da.
Aue.
Jetzt. Und, bist du soweit?
Ich schon, aber meine Gitarre nicht. Jetzt.
Ja. Also. Erin Fisch, so nennen im Dorf mich die Leute. Das ist so der Titel, der so sakrisch mich freut. Mein Vater, der hat ja im Kipferl nix drin. Drum war's auch kein Wunder, dass Erin Fisch ich bin Fidei, Fidei, Fidei. Jetzt steh da, bis dass ich gescheit werd auf der Welt. Erst neulich, da hab mich das Zahnweh so blockt. Zum Bader bin ich gegangen, hab mein Leidem geklagt. Die Gurden, die Zepter, die Schlechten, was da drin. Fünf Magel hab ich zahlt, weil darin Viech ich bin Fidei, Fidei, Fidei. Jetzt steh ich da, bis dass ich gescheit werd auf der Welt. Otto, für dich.
Also, hab mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast.
Ja, danke gleichfalls. Also, danke, dass wir haben vorbeischauen dürfen.
Doch nicht nur für die erkrankten Menschen sind die Clowns eine willkommene Abwechslung. Auch die Angehörigen genießen die Augenblicke von Leichtigkeit und Heiterkeit. Margot Kuber war gerade bei schönem Wetter mit ihrem erkrankten Mann spazieren. Als sie ins Hospiz zurückkommen, hört das Ehepaar die singenden Clowns im Garten.
Es war schön, es war eine Überraschung im Freien. Und wir waren ja vorher spazieren und dann waren wir ganz überrascht, dass die gekommen sind. Und dann sind wir natürlich sitzen geblieben. Und wir haben es schon einmal erlebt. Da waren die Herren im Zimmer, da war es nicht schön. Und da haben sie auch einen Herzluftballon da lassen. Und die sind richtig lustig und nett, erfrischend.
Ja, die Herzluftballons. Eindeutiges Indiz, dass die Clowns im Zimmer waren. Auf seiner Internetseite schreibt Luitpold Klassen, alias Professor Dr. Lupino,
nicht das Verdrehen und Verknoten von Ballons ist eine Kunst, sondern die Schönheit des Moments. Sie so zu verschenken, dass der Eindruck und das Erstaunen immer noch vorhanden sind, wenn sich der Ballon schon lange in Luft aufgelöst hat.
Luitpold Klassen entdeckte als gelernter Schreiner erst spät seine Liebe zur Clownerie und zur Schauspielerei. Als Clown und Schauspieler bezeichnet er sich als Berührungskünstler. Genau das ist es, was ihn an seinem zweiten Beruf so fasziniert. Er kann Menschen berühren. Begeistert erzählt er von der Begegnung mit einem 4-jährigen Jungen, der schon die Hälfte seines Lebens im Krankenhaus verbracht hatte.
Es war halt so, war ein 4-jähriger Junge, sage ich mal einfach Namen, Alexander. Und wie gesagt, wir erfahren ja vorher immer auf Station, wen wir zum Beispiel besuchen dürfen, wie es denen geht. Und der Alexander, der war die Hälfte seines Lebens im Krankenhaus. Ja, also wenn man das mal bedenkt. Und er hatte schon viel miterlebt. Und wir wussten jetzt auch nicht, was auf uns zukommt. Und auf alle Fälle haben wir eben angeklopft, haben die Türe geöffnet, haben reingeguckt und haben gefragt, du, Alexander, dürfen wir dich besuchen kommen? Und der Alexander hat uns gesehen und hat gesagt, nein. Und ein Nein ist ein Nein. Es ist einfach so. Und wir haben uns verabschiedet, haben die Türe zugemacht. Und dann kam die Mama raus und hat gesagt, könntet ihr das bitte nochmal machen? Also haben wir es nochmal gemacht. Wir haben angeklopft, wir haben reingeguckt, haben gefragt, du, Alexander, dürfen wir dich besuchen kommen? Und der Alexander, der hat gesagt, nein. Und in der Wiederholung, 4-5 Mal, ist es für den Alexander immer lustiger geworden. Der hat echt damals zu lachen angefangen. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, Mensch, sind die doof. Das Schöne an der Geschichte war, wir waren nicht im Zimmer. Und das ist etwas, was sich ein Kind oder auch ein Erwachsener im Krankenhaus nicht aussuchen kann.
Nicht bei Pflegekräften oder Ärzten. Die müssen in die Krankenzimmer. Das ist ihre Aufgabe. Doch der Job der Clowns Lupino und Lilo ist einfach anders. Sie zaubern Lächeln in die Gesichter von Kindern und Erwachsenen, denen eigentlich gar nicht zum Lachen zumute ist. Mit ihren Liedern, ihren Fragen und ihrer Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören, unterstützen sie die Gefühle, die gerade frei werden wollen. Und immer wieder sind sie auch gefordert, sich selbst anzuvertrauen.
Es ist wie die Geschichte mit diesem 3-4-Tagesbad, den ich hatte. Und es war auch ein Mädchen, das wir schon lange gekannt haben und die mich angeguckt hat und gesagt hat dann, Lupino, du schaust dir aus wie ein Kaktus. Und dann hat die mich damals echt an der Hand genommen, hat mich auf ein kleines Stühlchen gesetzt, ist zum Schrank gegangen, hat einen Wasserfarbenkasten geholt und hat mich im Gesicht grün angepinselt. Und als sie fertig war, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, weil ein Kaktus ist nämlich grün. Und deswegen hat sie mich grün angepinselt.
Schrecken und Erschütterung sind angesichts des Todes angemessene Reaktionen, aber nicht die einzig möglichen. Denn der Tod, das Wissen um unsere Endlichkeit, ist die Quelle des tiefsten Ernstes als auch des tiefsten Humors. Tiefer Humor entspringt dem Todesbewusstsein.
Also ich wollte ja nie in einem Hospiz arbeiten. Ja, der Leiter der Einrichtung hat mich dazu überredet, weil ich ja der erste Sozialarbeiter war österreichweit, der in diesem stationären Palliativkontext gearbeitet hat. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin ein lebensfroher Mensch. Was mache ich in einer Einrichtung, wo Menschen sterben oder schwer krank sind? Ja. Jetzt nach 15 Jahren traue ich mir sagen, ich bin noch immer lebensfroh, vielleicht sogar lebensfroher, als ich das vor 15 Jahren war. Nicht nur, obwohl ich im Hospiz arbeite, sondern vielleicht gerade deshalb.